Es wächst zusammen, was wieder zusammengehört, und so wird es jetzt auch weitergehen. Simon ist wieder erstarkt. Der Rap hat ihm nichts angetan, hoffentlich. Also es lag nicht daran, dass er jetzt keine Lust mehr hatte, sondern Simon, du hast leider erkältet. Ich hoffe, deiner Stimme geht es jetzt wieder so gut, dass wir hier in alter Manier unseren Mitmanagerinnen und Mitmanagern, insbesondere jetzt in der Länderspielpause, wieder ein bisschen Mehrwert auf die Ohren bringen können. Aber es freut mich sehr, dich hier wieder dabei zu haben. Auch wenn Kies es gut gemacht hat, aber das Duo Infernale des Kickbase-Podcasts-Wesens hier, das sind nun mal wir.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Ja, da hast du recht, Melo. Also, man hört es vielleicht nur ganz leicht. Ich hatte es ordentlich erwischt und es ist noch nicht zu 100% weg, tatsächlich. Also, der Hals, der kratzt noch so ein bisschen. Aber das hindert mich nicht daran, jetzt endlich wieder mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ich habe sehr vermisst. Klar, Kies hat mich mehr als würdig vertreten. Ich habe die Folge echt geliebt und dein Rap, absolute Weltklasse. Also, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Das war richtig geil. Ich habe mir den bestimmt auch 8, 9, 10 Mal angehört.
Hey, nur? Was ist los mit dir?
Ja, vielleicht.
Soll ich nochmal eine zweite Strophe?
Gerne. Also ich könnte mich dran gewöhnen, jede Woche ein Rap gewidmet zu bekommen.
Ja, das liegt jetzt aber ganz an der Wettidee und dem Wetteinsatz. Ne? Mal gucken, was gleich im Laufe der Episode noch so alles bei rumkommt.
Ja, da wird uns sicherlich was einfallen, und die Community, die hat ja eigentlich auch immer ganz gute Ideen. Also da könnt ihr auf jeden Fall ein paar Sachen auch raushauen, das werden wir dann auf jeden Fall berücksichtigen. Nichtsdestotrotz, ich habe sehr vermisst, bin froh, wieder hier dabei zu sein und mit dir über Kickbase zu schnacken und der Community ein bisschen was auf die Lauscher zu geben. Auch vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche, die mich erreicht haben. Viele haben mich auch vermisst, was mich auch ehrt, und haben gesagt, wir freuen uns schon wieder, wenn du fit bist und wieder dabei bist. Du gehörst einfach in den Podcast dazu. Danke aber hier an der Stelle nochmal an Kies für die tolle Unterstützung, für die tolle Vertretung. Das habt ihr echt klasse gemacht. Ich habe euch gern zugehört. Und jetzt geht's weiter mit Blick Richtung des kommenden Spieltags.
Genau. Und da zeichnen wir heute mal an einem Samstag auf. Ja, wir haben auch bewusst noch mal so ein bisschen die Woche über Piano gemacht, ja, damit du wieder deine Stimme findest, ja. Und vor allen Dingen aber auch Länderspielpause und mal die Nazio uns angucken. Die haben nämlich gestern gespielt. Gestern Abend haben die gespielt, ne? In Bosnien. Und für die Gegebenheiten, finde ich, haben sie es ja gar nicht so schlecht gemacht. Das wollen wir gleich nochmal kurz einmal durchquatschen. Wir gehen auf die Content Creator Liga ein, auf unsere Punktelieferanten Championship, schräger Matchday Challenge. Ja, mal gucken, wie es da jetzt aktuell aussieht, wer hier der Anwärter auf die 222 Euro Cash ist. Und in unserem Hauptthema heute, Leute, geht es insbesondere darum, euch mal während der Länderspielpause auf ein paar Geheimwaffen vorzubereiten, die nämlich jetzt nach der Länderspielpause bis hin zur, ja, knapp zur Winterpause höchst interessant sein können für euch. Sei es basierend auf den Matchups, die da jetzt kommen werden, aber auch durch Verletzungen anderer Spieler, die vermeintlich den Vorrang hatten bis dahin. Die Dinge gehen wir jetzt heute einmal durch. Ganz viel Name-Dropping, ganz viel Diskussion. Auch mal vielleicht ein paar Spielernamen, wo ihr etwas vorsichtiger sein solltet. Ja, es geht nämlich auch genau in die andere Richtung. Von daher heute wieder pickepacke voller Mehrwert in dieser Episode. Ihr könnt euch drauf freuen. Ich tue es nämlich. Und übrigens, ich freue mich auch, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Simon, auf die Ergebnisse der ersten 6 Spieltage in unserer Content-Creator-Liga. Das war ja bisher für die Gegebenheiten, ja, und die, ich sag mal, Themen, die wir schon in den letzten Episoden angesprochen haben, hätte es ja auch anders aussehen können, wie bisher auch. Du bist auf Platz, ich glaube, 3?
Nee, ich bin auf 6, Melo.
Was? Auf 6? Ja, jetzt wollte ich dich mal hoch. jetzt wollte ja, wo sonst? Aber jetzt wollte ich dich mal, jetzt wollte ich dich mal hochloben hier. Aber ich bin da recht zufrieden, du. Ich bin ein oder zwei Plätze vor dir.
Du bist auf fünf, ja, mit acht fünf. Punkten vor mir.
Ah ja, aber immerhin, aber vor dir. Ja. Genau, dafür, dass ich teilweise nur mit neun Spielern mal gestartet bin, ja. Der lange Atem macht sich jetzt bezahlt, würde ich sagen.
Ja, ja, das kann sich durchaus sehen lassen. Also auch wenn wir jetzt von 13 Managern auf Platz 5 und 6 rumdümpeln, sind wir trotzdem in Schlagdistanz da auch zu den obersten Plätzen. Unsere Teams, die können sich wirklich sehen lassen und die lassen auf jeden Fall eine Menge Fantasie frei für eine schöne restliche Hinrunde, dass wir da dann auch ja ganz oben mit dabei sein können, wenn es dann in die Rückrunde geht.
Knappe 1000 Punkte Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 6 zu dir, ne? Also da ist ja alles möglich.
Alles ja. Super eng, 1000 Punkte sind gar nichts, die kannst du auf jeden Fall easy aufholen. Und die Deals, die wir einfädeln, Melo, die können sich, glaube ich, auch sehen lassen, können wir gleich nochmal intensiver drauf eingehen. Ja. Aber was ich richtig cool finde, und da möchte ich jetzt einmal kurz noch die Brücke zum vergangenen Spieltag schlagen. Wir sprechen immer davon, dass wir hier im Podcast das Duo Infernale sind. Und es scheint so zu sein, als würde sich jetzt auch innerhalb unserer Teams in der Creator Liga ein Duo Infernale herauskristallisieren. Und zwar habe ich Nusa von RB Leipzig und du hast ja diesen unfassbaren Stil mit Openda gemacht. Und am vergangenen Spieltag hat Nusa die Vorlage auf eben deinen Openda gegeben. Und da ja, haben sich jetzt vielleicht auch zwei gefunden, so wie wir im Podcast.
So ist es. Genau so ist es. Deine Punkte mit Nusa 203. Mein Openda 167, trotz Tor, na gut, da sieht man mal, ne, dass er natürlich von den Toren abhängig ist, aber jetzt auch schon den zweiten grünen Balken hintereinander, nachdem ich ihn jetzt wirklich gestealt habe, so kann es gerne weitergehen.
Ja, also diesen Deal, den werde ich, glaube ich, zu meinen Lebzeiten nicht mehr verstehen, den du da gemacht hast, also aus deiner Sicht natürlich, aber aus Sicht von Meme-Kicker nicht wirklich, weil es ist genau das eingetreten, was ich auch damals gesagt habe, lass Openda ein Tor schießen oder einen Scorer sammeln und dann hast du ja schon den Preis mehr als gerechtfertigt, da für 300.000 über Marktwert so einen Spieler zu kaufen. Naja, aber ich bin davon überzeugt, dass er auch zu Hause sitzt und vielleicht jetzt rückblickend nicht mehr ganz so zufrieden mit seinem Deal ist.
Und dann lass uns nochmal eben schauen. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Nach dem sechsten Spieltag, kurz vor der Länderspielpause, Stiller abgegeben, Pavlovic geholt für einen ähnlichen Preis. Ein bisschen weniger sogar. Ich habe noch 3 Millionen plus gemacht quasi mit dem Verkauf von Stiller. Was hältst du von dem positionsgetreuen Wechsel, würde ich schon fast sagen?
Ach, finde ich, hört sich gar nicht so schlecht an. Pavlovic scheint wirklich die Nase gegenüber Palinja aber mal ganz klar vorne zu haben. Company setzt voll auf ihn neben Kimmich, das passt auch sehr gut zusammen. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass Pavlovic fraglich ist für das Länderspiel gegen die Niederlande Anfang nächster Woche.
Gerne und dann, sogar. soll er gerne fraglich sein, ehrlich.
Ja, ich hoffe nur, dass er es halt dann, oder ich hoffe für dich, dass er es dann nicht mit auch in den kommenden Bundesligaspieltag nimmt. Ich weiß jetzt nicht genau, was er hat, aber er ist zumindest mal angeschlagen. Aber auch da werden wir gleich intensiver drauf eingehen. Mit Blick auch auf die kommenden Matchups vom VfB Stuttgart macht dieser Deal absolut Sinn, weil Stiller und Pavlovic, also ich gehe stark davon aus, dass Pavlovic, wenn fit, dann schon auch besser punkten wird als eben Stiller in den kommenden Wochen.
Ja, genau. Es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, ja, da machen dann die Stuttgarter wieder Sinn, gehen wir gleich im Detail drauf ein, aber ich habe auch schon in weiser Voraussicht auf genau eben diese Situation dann auch wirklich zuschlagen müssen, zumal ich Pavlovic schon in der Sommervorbereitung ja auch dazu geholt hatte und mir da aber auch nicht sicher war mit Palinja, diese Situation, habe ihn dann abgestoßen und bin jetzt sehr, sehr glücklich, ihn, ich glaube, zu einem ähnlichen Kurs, vielleicht eine Mio mehr oder anderthalb Mio, glaube ich, mehr als vor ein paar Wochen noch, dass ich ihn jetzt wieder in meinem Team habe. Und das wird mit zwei Bayern jetzt, Kimmich und Pavlovic, sind das schon die perfekten Positionen da in meinem Mittelfeld, ne?
geschicktes Managen auf jeden Fall, ja. Das hast du gut gemacht. Du hast natürlich dann auch wieder eine gehörige Portion Glück gehabt, dass du da deinen notgedrungenen Lückenfüller, Hidden Jam, Vertessen in die Startelf buxieren musstest, weil du halt nichts anderes hattest und dann macht er ein Tor gegen Dortmund, ne? Kannst du echt keinem erzählen.
Schöne 150 Punkte gemacht, ne? Aber so ist das. Glück gehört auch da zu diesem Spiel dazu und ich könnte jetzt eine Episode aus, weiß ich nicht, letzte Saison irgendwann mittendrin mal wieder raussuchen, wo du nämlich genau die ähnliche Argumentation wieder gebracht hast. Alles nur Glück mit deinen Matchup-bezogenen Aufstellungen und hier wieder ein Schlotterbeck, der da wieder 150 Punkte gemacht hat und da wieder. Ja, Leute, in dem Segment musst du genau Matchup-bezogen nun mal auch in dem Preissegment, in dem du dich da bewegst, so was weiß ich, bis 6 bis 10 Millionen von mir aus auch. Ist doch easy peasy, ehrlich.
Aber ich finde, Melo, du zeigst es seit letzter Saison, wo du ja auch den Titel in der Creator-Liga geholt hast, dass dieses Matchup-bezogene Aufstellen, das hast du ja letzte Saison auch schon angefangen, wirklich auch zum Erfolg führt. Also du hast dann, klar gehört da Glück dazu, dass du halt dann auch die Spieler erwischst, die es dann auch rausreißen am Wochenende, aber du hast dir trotzdem immer gezielte Matchups auch rausgesucht, auf die wir im Podcast hier auch immer eingegangen sind. Also man merkt, wir geben nicht nur der Community und den Mitmanagerinnen und Mitmanagern Tipps an die Seite, sondern wir befolgen unsere eigenen Tipps auch selber. Und ja, für dich hat es, ist es perfekt aufgegangen. Du hast mit dieser Taktik dann letzte Saison den Titel geholt und ich bin ja auch Zweiter geworden. Ich habe die Taktik phasenweise angewendet, bin aber sonst generell eher ein Manager, der so auf die dicken Fische geht, die man dann so die ganze Saison überhält. Dann immer versucht, so ein bisschen drumherum zu bauen. Das funktioniert mal besser, mal weniger, aber ja, ich glaube, die Erfolge, die wir zu verzeichnen hatten letztes Jahr, die sprechen für sich.
Ja, aber irgendwann, sieht man auch im Laufe der Hinrunde, wird es ja 100% dazu kommen, beziehungsweise im Laufe der Saison, dass Kohle sowieso dann keine Rolle mehr spielt. Was willst du dann machen? Die dicken Fische sind dann eh alle vergeben. Bei dem kleinen Budget, was wir jetzt hatten, diese 160 Millionen Startbudget und dem Picks, ja, dem Draft, bist du ja eh schon eigentlich gekniffen, ja, was so dicke Fische angeht. Es sei denn, du machst solche Steals, ja, wie mit Openda. Das ist aber ein Glücksgriff, den machst du alle 3 Jahre mal, ne? So, da wird dir wahrscheinlich auch in gewissen Konstellationen in deinen Ligen auch nichts anderes übrig bleiben, als genau so zu agieren, ja. Bevor das Geld auf deinem Konto schmort, dann lieber so schauen, dass du da die richtigen Matchups dir raussuchst und entsprechend da entweder deinen Mitmanager an was abquatschst oder aus dem Transfermarkt schöpfst.
Bei mir ist genau eben diese Situation jetzt Anfang der Länderspielpause auch eingetreten. Und zwar musste ich notgedrungen meinen Adeyemi verkaufen, nachdem er da in der Champions League einen Hattrick gemacht hat und ich gedacht habe, boah geil, ich habe Adeyemi im Team, der wird jetzt aber mal sowas von abgehen. Und dann musste er halt verletzt ausgewechselt werden mit seiner Oberschenkelverletzung und dann hieß es erst so, ja, 2-3 Wochen nach der Länderspielpause kann er wieder fit sein und dann kamen immer mehr Meldungen rein, dass es sich doch wohl länger zieht und dass das eine ernstere Verletzung ist, die dann 4 Wochen plus dauern kann und dann war ich halt so, ja, ziehst du den dann mit, aber nee, das lohnt sich nicht, du musst jetzt dieses Geld nehmen und dann in aktive, fitte Spieler investieren, dass du halt nicht Boden verlierst, ne, im Vergleich zur Tabellenspitze. Und ja, von daher habe ich ihn Anfang der Länderspielpause oder quasi direkt nach Bekanntgabe seines langen Ausfalls verkauft, hatte dementsprechend ordentlich Geld auf dem Konto, bin dann erstmal entspannt so in die Länderspielpause reingegangen, habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt 2 Wochen Zeit, ich schaue mir jetzt mal die nächsten Tage an, was alles so auf den Markt kommt. Da war aber irgendwie bislang noch nichts Passendes dabei, was mich so richtig überzeugt hat. Und dann bin ich einfach mal eines Abends so die ganzen Teams der Mitmanager, der Konkurrenten durchgegangen und habe geguckt, okay, wem kannst du denn da so ein, zwei interessante Spiele abquatschen? Und bin dann auf Amura gestoßen vom VfL Wolfsburg. Und dann dachte ich mir, ey, du hast...
Ich weiß, dass ich den abgegeben habe damals. War ja mein Number 4-Pick sogar, ne? Nee, mein Number 3, mein berühmt-berüchtigter.
Ja, aber Melo, ne? Ich meine, das hat sich ja auch bis Woche 4-5, Spieltag 4-5 gezogen, bis der erstmal zum Einsatz kam.
Was der jetzt performt, Simon, das ist egal. Da sind diese 3-4 Spieltage wurscht. Eigentlich hätte ich warten müssen.
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war gar nicht so dumm, weil ich glaube, dass du nicht so viele Punkte jetzt auf dem Konto hättest mit einem verletzten Amura wie halt ohne. Ja, nichtsdestotrotz war mir dann klar, okay, ich habe unfassbar viel Geld auf dem Konto. Ich will das irgendwie in Umlauf bringen. Ich möchte mir da einen richtig geilen Spieler an Land ziehen und habe dann Kickbase-Helfer Fabi kontaktiert und habe gefragt, ja, wie sieht's denn so aus? Amura, wärst du bereit, den abzugeben? Habe auch direkt gesagt, 30 Millionen gebe ich dir. So, also das ist er mir wert. Mit den kommenden Matchups und so, das, was ich gesehen habe,
ist mehr als überzeugt. Das ist mein Simon, Leute.
Ja, und dann,
okay.
Dann war ja. Fabi so ein bisschen, ja, Angebot ist fair, aber ich würde schon vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Tauschdeal gehen, plus Geld. Und dann habe ich so gesagt, ja, was würde dir denn aus meinem Team so gefallen oder was könntest du dir so vorstellen? Dann wollte er an Gnabry ran. Dann habe ich gesagt, nee, Gnabry ist unverkäuflich. Da können wir nichts machen. Ich kann dir Jens oder Elvedi noch anbieten. Ja, und dann war so, ja gut, wenn du mir Elvedi für Marktwert gibst, dann gebe ich dir Amura für 30 Millionen. Dann war ich so, oh ja, ist schon viel, aber ja. Ich habe das Geld. Und wenn ich Elvedi zu Amura flippen kann, dann muss ich das irgendwie machen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, du kriegst mein Elvedi für Marktwert und dann zahle ich dir 30 Millionen für Amura. Ich habe jetzt immer noch 15 Millionen auf dem Konto und habe jetzt quasi Elvedi gegen Amura getauscht. Klar, Fabi hat jetzt auch ordentlich Geld auf dem Konto durch die 30 Millionen für Amura.
So wenig, also wie dir.
Genau, aber mit denen kann er jetzt auch
nicht. Aber er führt die Liga momentan an, ne? Also im Grunde genommen als Führender, ja, Gesamtführender im Moment. Solche Deals über sich ergehen lassen, jemanden da stark zu machen, da bin ich auch bei dir, was die Argumentation mit Upenda damals auch war. Da würde ich den entweder gar nicht abgeben, um jemanden stark zu machen und wenn, dann nur an den Transfermarkt. Ne?
Naja, also ich glaube, was...
Aber er hat so 17 Millionen plus gemacht jetzt, ne? Ich habe ihm damals für 13 Millionen Amura verkauft. Ne?
Und was den Gesamtdeal angeht, also ich habe schon auch gut bezahlt. Ne? Das darf man ja, jetzt auch nicht außer Acht lassen. Also
ja, ja.
Für die Summe, die ich jetzt da im Gesamtpaket ausgegeben habe, muss Amura auf jeden Fall auch jetzt gut punkten. Dass ich das auf jeden Fall wieder wettmache, aber ja, ich bin mehr als zufrieden. Also ich habe jetzt da Kane und Amura im Sturm. Ich glaube, das kann sich sehen lassen und ja. die Liga, die fürchtet sich schon. Ich guck gerade mal
meinen Sturm. Soll ich dir mal ganz kurz meinen Sturm vorlesen in meiner privaten Liga?
Ja, mach das mal.
Ja. Kane und Amura.
Hey, wir verstehen uns, Melo.
Warte, schau mal. Vielleicht siehst du es hier.
Ja, geil. Ja, das Pflaster bei Kane, das tut ein bisschen weh, aber...
Ja, das tut ein bisschen weh, aber Kane und Amur.
Stark. Ich gehe hier gerade in der Creator-Liga die Aktivitäten durch, denn Fabi hat auch direkt mit dem Geld was angefangen. Und zwar hat er sich Kuliarakis von Wolfsburg von Kickbase Kobold geholt und hat im Gegenzug seinen Onyeka von Augsburg an Kobold verkauft. Also die haben da quasi so ein 1-1-Deal gemacht. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ja. Kuliarakis mit Wolfsburg, geile Matchups. Vielleicht ist da Fabi gut weggekommen.
Das glaube ich auch.
Ja. Ich habe noch einen weiteren Deal mit einem Manager gemacht in der Creator Liga, und zwar gestern Abend. Hat Kobold, ja, Kickbase Kobold, seinen Riason angeboten von Borussia Dortmund. Und ich habe dann überlegt...
Dir direkt oder was? Ich habe gar nichts mitgekriegt.
Nee, der hat es in unsere Creator-Gruppe geschrieben.
Das ist ja, wie ich penne, Alter. Den hätte ich mir auch geholt.
Ich glaube, das war... Kann sein, dass du da schon schlafen warst, Milo.
Ja, wann schlafe ich denn, Alter? Wann habt ihr das gemacht? Ah ja, sehe ich hier.
Ja. Genau, und dann habe ich kurz überlegt, oh, Riason, jetzt... kommenden Spieltag, Freitagabendspiel gegen St. Pauli zu Hause, das könnte sich vielleicht lohnen. Und ich habe halt so einen Emre Can noch im Team, der so ein bisschen auch auf der Kippe steht, also mit in der Liga-Insider-Aufstellung, mit Alternativen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, willst du das Risiko eingehen, dass Can vielleicht nicht spielt? Weil bei Riason bin ich mir ziemlich sicher, dass er starten wird. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann machst du so 1-1, holst dir den Riason, dann gibst du deinen Can ab. So ist es dann auch gekommen. Hab den Riason auch für, glaube ich, 1,2 Millionen über Marktwert bekommen, also auch super günstig.
Ja, das ist
und dann, genau, habe ich mir gedacht, das muss ich machen und jetzt habe ich halt noch einen Can, den ich verkaufen kann. Und hab dann da quasi so einen 1-1-Wechsel gemacht und hab dafür die in meinen Augen sichere Variante mit Riason bekommen. Das waren so meine beiden ja, großen Deals, die ich jetzt in der Creator Liga getätigt habe. Und ein weiterer Deal, der wurde mir von dir leider nicht gegönnt. Und zwar hast du Gendry von Hoffenheim geholt, auf den ich auch geboten hatte, für 3 Millionen über Marktwert. Ich hatte, glaube ich, 2,6 über Marktwert. Und da habe ich mich wirklich... Da ist eine Faust in meinem Oberschenkel gelandet, als ich das gesehen habe, dass ich den nicht bekommen habe.
Ja. Und viele Grüße an Mori, denn seine Faust, die er hatte, ist nämlich ein paar Stunden vorher abgelaufen. Da habe ich mir nämlich Juracek von den Hoffenheimern, ich glaube 100.000 über Moris Gebot, gegrabt. Also ich habe da jetzt zwei sehr aussichtsreiche Hoffenheimer Kandidaten und auf die Hoffenheimer kommen wir jetzt gleich auch im Hauptteil zu sprechen. Die ich jetzt auch langfristig halten kann, denn teilweise, und das habe ich ja gerade nochmal gesagt oder versucht auch mal anzudeuten, teilweise bin ich ja auch mit zwei unbesetzten Positionen in die Spieltage gegangen, ja, einfach, weil ich die weise Voraussicht hatte, dass die Spieler, die im Team sind, mir da schon ganz gute Punkte geben werden, ohne dass ich jetzt irgendwelche Panikverkäufe machen muss und mir irgendwelchen Müll da reinhole, die mich am Ende zu nichts bringen werden. Also von daher lieber mal ein, zwei Spieltage mit minus 100, minus 200 reingehen und in sauren Apfel beißen, dafür aber langfristig davon profitieren. Und das wird sich jetzt, glaube ich, ja, hoffe ich, wird sich das auszahlen.
Ja, ich erinnere mich noch an den Freitagabend, wo du da die zwei unbesetzten Positionen hattest, wo wir versucht haben, noch irgendwie was zu dribbeln.
Nicht versucht, also eigentlich haben wir ja wirklich gutgläubig da was gemacht, ja, aber es ist nicht gut angekommen. Kann ich auch verstehen, ich hätte genauso.
Ja, wir haben da einen ordentlichen Shitstorm abbekommen.
Aber immer bist du irgendwie involviert in diese Blockbuster- und Shitstorm-Deals. Also von daher war ich jetzt einmal auch ein Opfer meiner selbst.
Uns wurde da eine Vetternwirtschaft unterstellt. Vielleicht auch zu Recht.
Wahrscheinlich, ja. Aber wir haben es ja gut, glaube ich, gemacht. Also war ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie einen Vorwand hatten oder so. Wir hatten ja schon mit Bonis und so weiter gerechnet. Aber Overpacing bei uns in der Liga, Underpacing bei uns in der Liga verboten. Ich hatte jetzt nur noch 4,4 Millionen oder so und brauchte dringend noch einen Spieler und der war irgendwie 4,7 Millionen wert und dann hast du gesagt, komm, ich gebe dir den und dann die Minutenbonis oder so obendrauf, ja, bei 60 Minuten, glaube ich, gibt's noch mal eine Mio obendrauf, ja, am nächsten Spieltag. Ist ja jetzt nicht so, dass wir Regeln brechen wollten, ja, es war jetzt einfach nur, ne?
Aber die Kickbase-Polizei die war schneller
die da. Die Kickbase-Polizei, herrlich, ey.
Ja.
Ah, ja, okay. So, Kickbase-Polizei. Wie komme ich von Kickbase-Polizei zu unserer Championship? Ja, ich glaube.
Wollen wir da wirklich drauf eingehen?
So unvernünftig, wie du hier agierst, da müsste wirklich die Polizei mal bei dir vor die Tür. Ja, du bist jetzt schon den zweiten Spieltag nicht in Folge, aber innerhalb von 3 Spieltagen, den zweiten Spieltag, nicht in der Lage gewesen, dein Team aufzustellen. In diesem Fall bist du jetzt einmal entschuldigt wegen Krankheit, ja. Hast einen gelben Kickbase-Schein eingereicht, ist in Ordnung. Aber lass uns mal ganz kurz einen Blick drauf werfen hier, nicht nur für uns beide, sondern grundsätzlich mal, denn es ist ja jetzt in dieser Saison ein ganz neuer Modus, den wir ja da gerade ins Leben rufen. Und zwar machen wir jetzt quasi daraus eine Championship. Ja, und die Championship besteht ja darin, die 5 besten Spieltage der gesamten Saison, die Summe daraus sorgt dafür, dass ihr in ein Ranking kommt. Und der aktuell Führende, Jeremy Ping Pong, mit sage und schreibe 8.260 Punkten, der hat jetzt schon wirklich die ersten 6 Spieltage immer deutlich. Gab es jetzt einen Spieltag über unter 1.500? Ich guck mal eben.
Ja, doch, der zweite Spieltag, 1.400 hat er.
Ach so, da, 1.400. Und der sechste Spieltag mit 1.289, ansonsten 1.739, 1.739, 1.825. Also der Junge ist da sehr konstant immer in den Top 10 zu sehen und zu finden.
Können wir kurz darüber reden, wie verrückt das ist, dass er am ersten und am dritten Spieltag die exakt selbe Punktzahl hatte.
Punktzahl, ne? Ist geil, ne? Ja, das ist schon cool. 8.260. Kurz dahinter auf Platz 2, also Jeremy Ping Pong aktuell, der Kandidat, um die 222 Euro Cash abzusahnen. Direkt dahinter Shaka mit SCH geschrieben. Shaka mit 8.160 Punkten. Knapp dahinter auf Platz 3 PEADY 8.128. unglaublich eng da oben, diese Top 3, weil der vierte ist dann schon in Anführungsstrichen leicht abgeschlagen mit 7883 Punkten auf Platz 4. Wen ich auch immer öfter sehe, ist Martin Reim auf Platz 5, der sehr oft immer in der Top 10 zu sehen. Und Honorable Mention an einen meiner privaten Liga, ein Mitspieler, André Weißenfels, auf Platz 8 mit 7602 Punkte. Viele Grüße, André. Ein unglaublich sympathischer Mitmanager in meiner privaten Liga. Hat mega Ahnung und sieht man hier.
Stark. Ja, du, Melo, ja, cool. Platz 44 mit 7084 Punkten.
Genau, schon und über 7000, super.
Ich durch zwei verpasste Dümpel da bei 5983 auf Platz 250 rum.
Aber das Geile an der ganzen Geschichte ist ja, egal.
Ja, du musst
nur
fünfmal
in diesen 34 Spieltagen fünfmal richtig abliefern und dann bist du schon ziemlich gut dabei.
Was war dein bisher erfolgreichster Spieltag?
Mein bisher erfolgreichster Spieltag war der tatsächlich vorletzte, der dritte Spieltag. Nee, sorry, der zweite Spieltag, 1585 sehe ich gerade.
Das war dein bester?
Ja.
Okay, ich hatte am, was ist der fünfte Spieltag, hatte ich 1723.
Werbung. Hey Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal, ob für eure Beine, Rücken oder Schultern, sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50, PELI50. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende. Schön für dich.
Da habe ich einen Šeško aufgestellt mit zwei Toren und einer Vorlage, Gyrassi mit einem Doppelpack, in einen Elias Saad, das war dieses 13-0 gegen Freiburg mit zwei Toren und einer Vorlage.
Wahnsinn. Ja. Schön. Ja, so viel dazu. Bennett, der den letzten Spieltag gewonnen hat, hat seinen Code bekommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Der Spieltagssieger, 1844 Punkte, also schon deutlich mit 200 Punkten Vorsprung vor Platz 2 Hakko und Platz 3 Daniel mit 1638. Also auch da, ne? Jeder Spieltag ist auch ein Spieltag der Gewinner, ja, denn pro Spieltagssieg bekommt ihr ja natürlich nach wie vor ein 3-Monats-Member-Abo und ein Outro hier bei uns im Podcast. Ja, also wer es noch nicht gemacht hat, wir sind schon deutlich über 700 Manager in unserer Challenge rein. Da es war noch nie so einfach, gegen 700 Manager und Managerinnen Cash abzusahen. Also Leute, unten hier in den Shownotes verlinkt natürlich, so wie immer, rein in die Matchday-Challenge. So, wir, lieber Simon, gehen jetzt auch rein in unseren Hauptteil, denn wie wir es im Intro schon angekündigt haben, wir gehen jetzt mal auf unsere Geheimwaffen ein. Es gibt viel Name-Dropping, viele Diskussionen. Wir nehmen ein paar Teams in den Fokus, wir nehmen ein paar Spieler in den Fokus. Wer wird so bis zur Winterpause oder annähernd bis zur Winterpause jetzt wirklich ein interessanter, heißer Kandidat, ein interessantes, heißes Team, basierend auf Matchups und oder Situationen, basierend auf Spielerverletzungen, gesetzter Spieler etc. pp. Wer rückt rein und wer wird jetzt interessant und wer wird eben nicht? Ja, weil es gibt ja auch ein paar Sorgenkinder, über die wir gleich sprechen werden. Von daher freue ich mich jetzt hier auf den Hauptteil mit dir und dann gehen wir mal rein.
Ja, also es gibt sicherlich eine Handvoll Teams, würde ich jetzt mal sagen, die sich jetzt nicht nur am kommenden Spieltag, sondern auch die Spieltage danach durchaus lohnen könnten. Also wir müssen ja hier im Konjunktiv sprechen, weil die Spiele ja noch nicht gespielt wurden, aber das, was auf dem Papier steht, klingt zumindest mal ziemlich vielversprechend oder verspricht ein hohes Punktepotenzial. Und das ist der Fall allen voran beim VfL Wolfsburg und bei der TSG 1899 Hoffenheim. Bei Hoffenheim dass mag das vielleicht verwundern.
Dass wir die mal als Empfehlung hier aussprechen.
Genau, ob der schlechten Form zuletzt. Aber vielleicht nach diesem historischen Spiel gegen den SV Werder Bremen, was die Hoffenheimer verloren haben, gab es jetzt gegen den VfB Stuttgart auch direkt wieder so einen Aufwärtstrend, ne? So einen Punkt in Stuttgart. Damit haben die wenigsten gerechnet und es war irgendwo auch ein verdienter Punkt in meinen Augen. Und vielleicht nehmen sie jetzt nochmal einen zweiten Anlauf mit Matarazzo und nehmen den Schwung so ein bisschen mit, sammeln sich jetzt in der Länderspielpause und fegen dann über die Bundesliga hinweg. Wir können mal auf die Matchups eingehen, die auf Hoffenheim warten. Jetzt nach der Länderspielpause geht es zu Hause gegen den VfL Bochum. Eins der punkteschwächsten Teams bislang in der Liga. Bochum, den attestieren wir ja immer einen ordentlichen Heimvorteil. Dadurch, dass das Spiel in Hoffenheim stattfindet, würde ich da halt dann auch eher mal davon ausgehen, dass Hoffenheim da der klare Favorit ist. Du hast danach dann ein Auswärtsspiel in Heidenheim, was nicht allzu leicht ist, aber trotzdem wirst du sicherlich deine Szenen haben als Hoffenheim, Ballbesitz haben, also das kann sich auch lohnen. Dann hast du ein Heimspiel gegen den FC St. Pauli und das vierte Spiel muss ich jetzt einmal kurz rauskramen.
Wenn du das machst, zwischendrin haben sie natürlich noch, ne? Porto, dann Pokal ist ja auch noch Ende Oktober, ne? Gegen Nürnberg. Aber zu Hause auch, ne?
Genau, aber am 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga wartet der FC Augsburg. Also das sind jetzt
alles
so
möglich,
genau,
alles
vier Bundesligaspiele in Folge, die durchaus Punktepotenzial versprechen bei Hoffenheimern.
Und wen dürfen wir jetzt allen voran natürlich als Empfehlung rausgeben? Und da sind wir übrigens unglaublich stolz, dass Kickbase uns gefragt hat, dass wir als Content Creator, übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, geht mal auf die Base. Ja, es gibt nämlich einen speziellen Post nur für die Content Creator, die auserwählt worden sind, Spielempfehlungen abzugeben. Und unter anderem waren wir dabei und wir durften die Kategorie Ü20, die über 20 Millionen Marktwertraketen, da durften wir drei Spielempfehlungen abgeben und da natürlich allen voran, genau deswegen auch, ja. Hinrunden Kramaric in diesem Fall.
Ja, also der gehört auf jeden Fall in die Ü20-Empfehlungen mit rein. Ist ein Spieler, der ja auch unfassbar viel am Hoffenheimer Ballbesitz beteiligt ist, der viele Aktionen hat, der viel einleitet, der aber auch selber halt sehr treffsicher ist und Assists liefern kann, schießt die Elfmeter. Also mit Kramaric kriegt man auf jeden Fall das Kickbase-Rundum-Sorglos-Paket, was das Offensivspiel angeht. Und bei den Matchups muss man Kramaric auf jeden Fall empfehlen. Klar, er hat immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen oder mit Krankheiten zu kämpfen, kann immer mal wieder auch ausfallen. Aber jetzt mit Blick auf die Matchups muss man dieses Risiko eingehen, dass er vielleicht auch mal ausfallen könnte. Ist jetzt zurzeit aber fit und davon gehe ich auch aus, dass er das jetzt bis zum Bochum-Spiel mal mindestens bleiben wird. Und da würde ich auch wirklich sagen, traut euch da auch an die Manager in der Liga ranzugehen. Wenn Kramaric vergriffen ist, wovon stark auszugehen ist, dann guckt irgendwie, ey, kann ich einen Deal einfädeln mit Geld und Spieler oder
30 Millionen für Amour.
Zum Beispiel, so, ey, wenn ihr einen Amiri, sag ich schon, wenn ihr einen Adeyemi verkauft habt, so wie ich, und jetzt da irgendwie 30 Millionen auf dem Konto habt, dann schreibt den Manager mit Kramaric an, sagt, ey, ich gebe dir 25 Millionen plus, weiß ich nicht, noch ein Spieler oben drauf oder so, der jetzt solide ist, aber jetzt keinen Riesenpunktegarant, dann wird vielleicht der eine oder andere auch schwach und sagt, ja klar, das mache ich. Könnte sich durchaus lohnen. Also der, da würde ich es auf jeden Fall mal probieren. Böse Zungen behaupten, dass ich das in der Creator-Liga getan habe und mir vielleicht eine Abfuhr eingeholt habe. Kickbase-Lehrer, um genau zu sein.
Ja, okay.
Ja, der hat gesagt, wenn er mir Kramaric verkauft, dann kann er sich auch direkt abmelden mit seiner Gurkentruppe. Da sind mir dann auch die Argumente ausgegangen, um ihn zu überzeugen. Da habe ich nur geschrieben, ja, hast du recht.
Also, entweder habe ich ein so schlechtes Team, dass du dich nicht traust, mich zu fragen, oder es ist so gut, dass du dich nicht traust, mich zu fragen. Ich habe bisher noch nie von dir irgend so eine Nachricht gekriegt.
Ja, ich bin lange bei deinem Team gewesen jetzt vor ein paar, paar Abenden und habe wirklich intensiv überlegt, na, meldest dich bei Melo und so. Aber irgendwie, irgendwie hat mich dann kein Spieler restlos überzeugt, dass ich sage, okay, den kann ich mir irgendwie leisten, der passt gut rein, da habe ich einen Bedarf auch auf der Position. Aber ich habe dich im Blick, Melo, und sollte sich die Situation ergeben, dann ja, dann slide ich in deine DMs.
Ja. Ich habe dich auch immer im Blick, wenn ich nach hinten gucke.
Es sind 8 Punkte, Melo. Jetzt kein Höhenflug bekommen.
Ich bin vor dir. Aber es ändert sich nichts zur vergangenen Saison. Also ich weiß gar nicht, was du willst.
Ja, ihr könnt, also hier, ne, ein Aufruf an die Community, an die Hörer. Jetzt an der Stelle einmal, wenn ihr über Spotify hört, unten in diese Kommentarspalte mal reinschreiben, wer ihr glaubt, am Ende der Saison, also wer wird am Ende der Saison vor wem landen? Lande ich vor Melo oder Melo vor mir? Was glaubt ihr? Da bin ich mal gespannt.
Ich darf euch nur noch mal in diesem Kontext mitgeben, ich habe so einen schönen Stern über meinem Bild bei Kickbase.
Der ist gekauft.
Ah, es ist halt immer so, als Titelverteidiger, ja, ist man immer das Feindbild.
Alter. Wir müssen eigentlich in dieser Saison den Spieß umdrehen, Melo. Letzte Saison war ich dein Wingman. Ich habe dir alle Konkurrenten vom Hals gehalten, dass du das Ding holen kannst. Diese Saison müssen wir es umdrehen. Ich muss ganz oben landen und du wirst Zweiter und hältst mir den Rücken frei.
Das Problem, Simon, ich will nie Zweiter werden.
Ja, wer will das schon, ne?
Du.
Also ich muss sagen, so wie es letzte Saison gelaufen ist, war ich dann auch mit Platz 2 super zufrieden, weil es lange Zeit wirklich nicht danach aussah. Und dann war das irgendwo hinten raus dann auch ein Erfolg für mich. Aber klar, Zweiter ist der erste Verlierer.
So ist es.
Das will keiner.
Wer ist denn der Verlierer bei Hoffenheim? Gibt es irgendjemanden, wo wir sagen würden, boah, das ist jetzt außer Matarazzo?
Ja, mehr gegen Berisha ist so ein bisschen das Sorgenkind, was jetzt hier Hoffenheim angeht, dadurch, dass er sich halt mit Matarazzo da irgendwie in die Wolle bekommen hat und das wohl immer noch nicht ausgeräumt ist, das Problem zwischen den beiden. Und ja, scheint so ein bisschen, als würde da Berisha in Ungnade fallen und das ist natürlich aus Kickbase-Sicht eher weniger attraktiv. Von daher bei Berisha auf jeden Fall vorsichtig sein oder wahrscheinlich sogar Finger weg, ne?
Kannst du dir gar nicht ausmalen, ne? Bülter und Lotzek vorne drin als Stammstürmer bei den Hoffenheimern, ne?
Wen ich aber noch super interessant finde, ist Chavez, dieser brasilianische Innenverteidiger, der gegen Stuttgart notgedrungen rein musste, weil Drexler sich früh verletzt hatte. Und Matarazzo heißt er ja, hat ihm ja nach dem Spiel ein Riesenspiel attestiert. Also der war wohl super, super zufrieden mit der Leistung von Chavez. Und je nachdem, wie sich das mit Drexler so entwickelt, oder selbst wenn Drexler fit sein sollte gegen Bochum, würde ich es nicht ausschließen, dass Chavez startet. Also ich glaube, dass der vielleicht sogar jetzt nach dieser starken Leistung die Nase ein Stück weit vorne hat. Also das ist auch einer, der ist unfassbar günstig. Da sollte man auf jeden Fall mal reingehen.
Sehr gut.
Dann haben wir schon über Jondry gesprochen, den du dir in der Creator-Liga ja geholt hast.
Ja.
Tor gemacht gegen Stuttgart. Gegen Bremen auch schon nah dran gewesen. Also der macht ordentlich Dampf über die rechte Seite, spielt echt gut, hat sich gut eingefunden da und absolute Kaufempfehlung.
Ja, genau. Ist übrigens auch eine Kaufempfehlung von Kickbase King. Auf der Base hat er ihn nämlich, er hatte die Kategorie, welche Kategorie hatte er? Unter 10 Millionen, glaube ich, ne? Oder?
Ja, die ist geschenkt.
Ja, da hat er, genau, die ist geschenkt. da hat er nämlich auch Jondry als Kaufempfehlung mit aufgeführt, sehe ich gerade. Also wer den Beitrag noch nicht gesehen hat, einfach auf der Base schauen und da ist direkt oben die zweite Kachel, Bundesliga-Empfehlung der Content Creators. Da haben wir auch unsere weiteren Namen, Ü 20 Millionen mit auf dem Schirm, also gerne mal rein und schaut es euch an. Auch das von den anderen Content Creators, ne? Ist auch ganz interessant. Ja, gibt es noch irgendwas zu Hoffenheim, außer geiles Restprogramm und Bülter und Lotzek vorne drin, ey, um Gottes Willen.
Nee, ich glaube, zu Hoffenheim haben wir alles gesagt. Da sollte man auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, dass man sich da so die Hoffenheimer Stammspieler ins Team holt. Die können sich lohnen. Wolfsburger können sich aber auch lohnen, wenn wir mal rübergehen.
Alles, wer es nicht bei 3 auf dem Baum ist und bei Wolfsburg spielt, ich schwör's dir, 30 Millionen draufhauen.
Ja. Auf jeden Fall. Also, ich weiß jetzt nicht, nach der Länderspielpause geht's gegen Bremen. Da tue ich mich immer schwer, da ein super Matchup auszusprechen. Aber ja, irgendwo ist das trotzdem ein Duell, mal zumindest auf Augenhöhe, wo sich auch Wolfsburger lohnen können und auch werden. Ist auch ein Heimspiel für Wolfsburg. Dann geht es am 8. Spieltag nach Hamburg gegen St. Pauli, am 9. Spieltag Heimspiel gegen Augsburg, am 10. Spieltag in Heidenheim, am 11. Spieltag zu Hause gegen Union Berlin. Dann hast du am 12. Spieltag Leipzig, klar, schweres Spiel. Dann hast du aber am 13. Spieltag wieder Mainz, was jetzt auch nicht so ein kompliziertes Spiel ist. Also Wolfsburg hat jetzt eigentlich das harte Programm schon hinter sich. Die haben schon gegen alles von oben gespielt, was Rang und Namen hat.
Ja.
Und der Rest der Hinrunde, der ist Augenhöhe bis Favoritenrolle. Also Wolfsburg ist der Shit, glaube ich.
Ja. Und dann schöne grüne Wolfsburg Weihnachtskugel und dann Tannenbaum, oder?
Ja.
Dann ist ja, dann ist ja schon fast Winterpause. Alter Verwalter, ja. Die sind bis Dezember durch gebucht, ja, was so Top-Performance angeht. Bin ich ganz, ganz sicher.
Ja. Es gibt viele Säulen im Team, auf die man sich verlassen kann. Arnold natürlich, Bornau, Kuliarakis, Grabara sind so die Stützen. Amura, der auch richtig, richtig gut performt, seitdem er jetzt seit 3 Spielen in der Startelf steht, wirklich abgeliefert. Ja. Der macht richtig Bock. Dann hast du Kaminski auf der linken Schiene, der da absolut gesetzt ist.
Ja.
Du hast jetzt einen Wind, der 2-mal in Folge starten durfte und gescored hat und 2 fette grüne Balken geholt hat und jetzt auch aus der Startelf nicht mehr wegzudenken ist. Du hast einen Thiago Tomás, bei dem man sich ständig fragt, warum der immer starten darf, aber er macht es anscheinend gut. Hat jetzt gegen Bochum vor der Länderspielpause auch getroffen. Also der sollte auch weiterhin in der Startelf bleiben. Und dann gibt es halt so 3, 4, 5 Kandidaten, die super interessant sind, weil sie noch richtig günstig sind, wo man aber auch gleichzeitig sagen muss, da kann man sich nicht zu 100% sicher sein, dass die immer spielen. Das ist einmal dieser Wawro, Innenverteidiger, der gegen Bochum spielen durfte, es mega gemacht hat. Der ist günstig zu haben, aber da ist halt immer so ein bisschen die Frage, ja, ist das so ein Spieler, der wirklich einen Stammplatz inne hat oder ist das eher so ein Phasenspieler?
Mhm.
Aber auch da würde ich jetzt so sagen, vom Gefühl her ist er eher so ein On-Off-Spieler, aber für den Preis mit den Matchups in den kommenden Wochen einfach mal einpacken und gucken, was kommt. Man kann eigentlich nur gewinnen und nichts verlieren.
Ja.
Dann hast du einen Joachim Mähle, der jetzt wieder fit ist, der wieder im Teamtraining ist, der von seiner Qualität her und von dem, was er in der letzten Saison für Wolfsburg auch schon gezeigt hat, ein klarer Startelf-Kandidat ist.
Ja,
und da lege ich mich auch fest, das wird er auch jetzt mittelfristig auf jeden Fall wieder sein. Also auf den sollte man definitiv ein Auge werfen und den sich auch einpacken. Ich habe es, glaube ich, sogar in der Creator-Liga und in meiner Main-Liga probiert und beide Male nicht bekommen, leider. Dann hast du jetzt Asta Wrangs, der erstmal Mittelfeld gesetzt ist, dadurch, dass Swanberg verletzt ist. Aber Swanberg ist auch nicht länger raus. Das heißt, der ist wahrscheinlich jetzt für die Länderspielpause sogar auch schon ein Kandidat, den man wieder einpacken kann, weil es nicht allzu lange dauern sollte, bis er wieder fit ist. Und jetzt Wimmer. Wimmer und Maier sind auch noch so 2 Spieler, die Startelf-Potenzial haben, die man sich jetzt in der Länderspielpause einpacken muss, meiner Meinung nach.
Weißt du, was mich wundert? Du hast den gar nicht genannt. Oder ich habe ihn überhört. Ich weiß es nicht.
Sag es?
Maxi Arnold. Was mit dem denn?
Doch, den habe ich gesagt. Den habe ich bei den Stützen am Anfang
den
erwähnt. Genau.
Aber genau darauf will ich ja hinaus. Ist er denn wirklich eine Stütze? Weil guck mal, Alter, 90er Schnitt, ne? Was hat er gemacht? Einmal 55, dann am 2. Spieltag gegen Kiel eskaliert. Gut, ist Kiel. 48 Punkte gegen Frankfurt, 13 Punkte gegen Leverkusen. 38 Punkte gegen Stuttgart, jetzt wieder 115er Punkte Bombe gegen Bochum hingelegt. Wird das jetzt, ist da ein Bild erkennbar? Ja, die richtigen Knaller, da ist er nix, aber da, wo es dann wirklich mit Pressing gegen tiefstehende Gegner geht, dann ist Arnold wieder der Arnold, wie wir ihn kennen.
Ja, genau, das ist es. Also gegen die Top-Teams da von oben, da ist Wolfsburg einfach noch nicht so weit, dass sie da mithalten können, wenngleich sie es irgendwie schon getan haben. Also ich meine, die haben ganz knapp in letzter Sekunde gegen Leverkusen verloren. Sie haben lange Zeit richtig gut mitgehalten gegen den FC Bayern und waren eigentlich auch dabei, den Punkte abzunehmen. Das heißt, sie haben es gegen die Top-Teams schon gut gemacht, aber jetzt kommen die ganzen Matchups, wo ein Arnold glänzen kann. Wo er viele Ballaktionen hat, wo er viele Flugbälle spielen kann, wo auch seine Standards zum Tragen kommen. Also jetzt beginnt die Phase, wo ein Arnold richtig fett punkten wird. Also davon bin ich überzeugt. Und er ist halt der Spieler, auf den man sich verlassen kann in dieser Wolfsburger Mannschaft. Er ist im zentralen Mittelfeld gesetzt, wenn er fit ist. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen Spieler haben, auf die wir uns verlassen können und die gute Punkte versprechen. Und im Normalfall sogar auch dann einholen die Punkte. Also Arnold ist jetzt interessant. Und das, was jetzt davor war gegen die Top-Teams, das muss man einfach beiseite schieben, weil das hat für mich mit Blick auf die kommenden Wochen keine Relevanz oder keine Aussagekraft.
Ich sehe gerade, Pöti hat Malen gekauft vor einer Stunde. Der Arme.
Naja, Pöti versucht alles, ne? Und das ist krampfhaftes Festhalten an seinen Dortmundern. Das bricht ihm jede Saison aufs Neue das Genick.
Ja.
Will er nicht hören, aber ist so. Er ist zwanghaft gefangen in seinem BVB-Fan-Dasein.
Na gut, so. Ja, cool, alles klar. Da machen wir ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen, ja, hinter die Wolfsburger. Ganz klar. Da gibt es auch in Ansätzen kein anderes Team, ja, das so ein Matchup-Programm hat die nächsten Wochen. Wie Wolfsburg, ne? Definitiv nicht.
Wäre es für dich das Number One Target beim VfL Wolfsburg? Also wenn du jetzt einen hervorheben müsstest?
Ja. Gibt es irgendwelche Kriterien? Was weiß ich?
Alles, was im Wolfsburger Kader ist. Wer ist für dich?
Ja, ich hätte auf jeden Fall Amora am Schirm. Jetzt nicht für 30 Millionen, so wie du das gemacht hast. Ja, also Amora auf jeden Fall und tatsächlich Arnold, die beiden.
Ja. Und da auch wirklich an die Konkurrenz ran, oder?
Ja, klar. Also ein Arnold wird definitiv weg sein. Ein Amora könnte gegebenenfalls noch ein bisschen ein paar Manager im Hinterkopf haben, lange verletzt und ne, gucken. Weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen einfacher als bei Arnold. Aber die beiden sehe ich ganz, 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 ganz weit vorne.
Ja. Ja, würde ich mich anschließen. Ich würde es vielleicht dann, um noch einen dritten Namen in den Ring zu werfen, mit Mähle probieren, weil der einfach von der Qualität her ein Spieler ist, der in die Startelf gehört, wenn er fit ist.
Ja, genau.
Und die rechte Schiene, die war jetzt auch nicht berühmt-berüchtigt bislang da beim VfL Wolfsburg mit Fischer und Baku. Da kann er sich schon auch durchsetzen.
Was Amora wirklich für ein Zeugnis bekommt übrigens, Leute, das werden wir nächste Woche Mittwoch hören, ja, in unserer eigentlich normalen Vorbereitungsepisode auf den 7. Spieltag werden wir nämlich Mats von Create Football wieder zu Gast haben. Mit Mats gehen wir nämlich dann genau das mal durch. Es gibt ein Zeugnis für das, was wir im Sommer schon in der Saisonvorbereitung an Top-Transfers einmal announced haben und wer hier wie einschlagen wird, ja, Stichwort Amora, Stichwort. Die gehen wir alle nochmal durch und gucken, was hat denn der gute Mats uns da ins Mikrofon gereiert oder auch nicht? Und wir sammeln auch eure Fragen ein. Das heißt, es gibt jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal einen Sticker, ja, dass wir uns auch nochmal schön darauf vorbereiten können, auf eure Fragen. Haut uns da alles rein, was geht. Spielerduelle, Fragen zu irgendwelchen Spielern. Datenbasiert wird sich Mats da auf jeden Fall freuen, mit euch gemeinsam dann über diese Spieler zu sprechen, über Spielerduelle zu sprechen und euch da mit Tipps und Tricks und Punkte-Predictions dann zu versorgen. Es wird eine geile Episode. Freue ich mich. Es war übrigens auch die beste Episode in der Saisonvorbereitung, ne? Die mit Mats.
Zu Recht.
Endlich mal ein bisschen Expertise hier wieder in den Podcast bringen.
Die erfolgreichste Episode, wenn ein Gast da ist, Melo.
Genau. Ja, sehr schön. Wenn wir mal bei den Teams bleiben, ne? Wolfsburg und Hoffenheim, Himmel hoch jauchzend, werden wir sicherlich ein Team auch nochmal bequatschen müssen, wo wir jetzt eher sagen würden, hat eigentlich Rang und Namen, aber boah, Vorsicht, schaut euch mal die Matchups jetzt an. Es geht dann irgendwann mal wieder weiter, ja, aber im Moment, glaube ich, ist eher ein Dip zu befürchten. sprechen über VfB Stuttgart.
Ja, also an sich ist das so ein Team, was sich in der letzten Saison auch dahingehend gemausert hat, dass man sagt, okay, Stuttgarter, die muss man und die kann man gegen jeden Gegner reinwerfen, die werden ihre Punkte machen, auf die ist immer Verlass. Und das mag vielleicht immer noch der Fall sein, wenngleich sie natürlich auch ein bisschen schwankendere Ergebnisse auch hatten jetzt in ihrem Saisonstart, was ja auch damit zusammenhängt, dass sie einige namhafte Abgänge hatten im Sommer, die man schon auch merkt und jetzt dann auch diese Champions-League-Belastung noch mit drin haben. Aber mit Blick auf die nächsten 4 Spiele, da kann nicht nur den VfB-Fans, sondern auch den Kickbase-Besitzern oder den Stuttgart-Besitzern in Kickbase schwindelig werden, denn es geht jetzt zum FC Bayern München nach der Länderspielpause. Dann hast du ein Schmankerl-Spiel gegen Holstein Kiel. Das ist dann auch nochmal so ein Spiel, wo du dir sagst, so, boah, das musst du richtig auskosten. Und dann hast du Bayer Leverkusen am 9. Spieltag und am 10. Spieltag Eintracht Frankfurt. Also 3 der kommenden 4 Matchups in der Fußball-Bundesliga sind das härteste, was es aktuell in der Fußball-Bundesliga so gibt. Und weiß ich nicht.
Champions League, wirklich, das dürfen wir nicht vernachlässigen. Dann dazwischen mal ebenso Juventus Turin, ja. Dann ein Heimspiel gegen Kaiserslautern, musst du auch erstmal machen. Dann kommt Atalanta Bergamo, ja. Das dürfen wir nicht vernachlässigen bei solchen Top-Teams. Diese Themen müssen wir noch berücksichtigen. Das internationale Business, dieser neue Champions League-Modus, den ich übrigens liebe, wirklich. Also ich mag diesen Champions League-Modus, diesen neuen. Das ist aber eine andere Sache. Aber er ist deutlich intensiver jetzt, ja, in dieser Saison. Und sind halt, wie gesagt, auch, haben wir auch schon mehrfach ja, diskutiert in den Episoden davor. Deutlich mehr Spiele, die auf die Stuttgarter zukommen. Und das muss ja auch erstmal wuppen. Also bis auf Kiel, ja, bin ich bei dir. Ist das bis so Mitte November, bis so zweite Novemberhälfte, Vorsicht.
Ja, also ich glaube, dass man das so zusammenfassen kann, dass das Programm richtig, richtig knackig ist für Stuttgart. Wir haben es jetzt auch schon gesehen vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Hatten sie auch Champions League unter der Woche und da hat man dann gegen Hoffenheim schon auch gemerkt, es war ein Heimspiel gegen Hoffenheim, die wirklich nichts gebacken gekriegt haben bislang und die haben sich da wirklich schwer getan und wenn du nicht da in der 10. Minute der Nachspielzeit noch einen Handelfmeter bekommst, dann verlierst du dieses Spiel gegen schwache Hoffenheimer und ich glaube, dass das wirklich damit zusammenhängt, dass die Beine schwer waren, dass sie im Kopf nicht frisch waren durch die englischen Wochen da in der Champions League. Stuttgart hat unfassbar viele Nationalspieler auch, die jetzt in der Länderspielpause für ihre Länder auflaufen. Auch da ist keine Erholung, sondern da wird halt auch gespielt. Und ich glaube, dass sich das bemerkbar machen wird. Und dann mit diesen knackigen Spielen da, wirklich im 3-Tage-Rhythmus, mache ich mir so ein bisschen Sorgen, was jetzt so Größen beim VfB Stuttgart angeht. Ne? So, ich glaube, dass viele Manager natürlich mit einem Undav ins Rennen gehen und sich von dem im Normalfall jede Woche einen grünen Balken wünschen und auch wahrscheinlich Summen bezahlt haben, die quasi grüne Balken voraussetzen. Und ob man die gegen Bayern, Leverkusen und Frankfurt zurzeit bekommen kann, weiß ich leider nicht. Und da wäre ich wirklich vorsichtig.
Er ist halt top in Form, man hat es ja auch gestern wieder gesehen gegen Bosnien, ne? Schöne Dinger.
War jetzt nur ein Beispiel, ne?
Ja, ja, klar. Aber es ist genau das, was du ja nun mal sagst. Also gegen diese Knallerteams, die natürlich auch ihre Probleme haben werden, ja, die haben ja genau die gleichen Belastungen. Von daher, was macht da den Unterschied? Vielleicht die Reife, vielleicht die physische Belastbarkeit,
auch ein Stück weit
die Breite des Kaders.
Genau, die Breite des Kaders und die nochmal höhere individuelle Qualität. Ne?
Genau, ja. Und da sehe ich bei den Stuttgartern eher die Nachteile als bei Leverkusenern oder bei Bayern.
Ja. Mit Blick jetzt auf die nächsten 4 Wochen, Melo, lieber ein Stiller oder ein Arnold?
Eigentlich beantwortet sich die Frage von alleine. Ich habe ihn ja verkauft, den Stiller, und dann durch Pavlovic dann eingetauscht quasi, ne? Mit sogar einem kleinen Gewinn dabei. Also ich würde mit Arnold gehen. Das Restprogramm ist da King. Und Wolfsburg kann ganz befreit ausspielen. Die haben keine Doppelbelastung. Sind die schon raus aus dem Pokal? Weiß ich gar nicht.
Nee, sind noch drin.
Keine Ahnung. sind noch drin. Also die haben jetzt keinen europäischen Boost, den sie da noch berücksichtigen müssen. Also von daher, ich gehe da ganz klar mit befreit aufspielenden Wolfsburgern.
Ja. Chabot oder Bornau?
Das sind halt unterschiedliche Spielertypen, ne, die beiden. Also Bornau ist deutlich torgefälliger. Ne? Chabot hat halt natürlich eine gute Spielweise. Kann natürlich auch deutlich zweikampfstärker jetzt durch diese Offensive der Gegner dann natürlich auch auftrumpfen. Aber nichtsdestotrotz, die zu Null Bonis vielleicht sogar, die Siege, die ganzen Sonderpunkte, die ganzen Teampunkte, da bin ich dann auch bei Wolfsburg und sage Bornau.
Okay, ein letztes noch, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob viele in diese Situation kommen, aber ich möchte trotzdem dieses Duell noch raushauen. Kramaric oder Undav?
Naja. Gab es übrigens einen ganz tollen Kommentar unter unserem Podcast hier bei Spotify. Auch da, Leute, ihr könnt auch bei Spotify mit uns kommunizieren. Ja, also rein da und einfach kommentieren in den Episoden. Also wir sind da immer sehr, sehr fleißig und sehr schnell auch immer in der Beantwortung eurer Fragen oder eurer Kommentare und den Feedbacks. Das nehmen wir immer sehr gerne auf. Vielen Dank dafür. Der Tore hat er nämlich heute Morgen auch schon geschrieben. Ne? Also was machen wir jetzt? Undav oder Kramaric aufgrund des Restprogramms? Ich habe ihm erstmal geschrieben, ihr seht es ja dann auch hier in den Kommentaren, ich habe mir erstmal geschrieben, Undav verkauft man nicht. Da bleibe ich auch erstmal bei. Aber wenn du eine Alternative hast, Kramaric einzutauschen, dass du den dann trotzdem grabben kannst und mit beiden ins Rennen gehen kannst, dann bist du durch, auf jeden Fall. Dann hast du da erstmal Ruhe. Aber wenn du mich jetzt so explizit fragen würdest, Kramaric.
Ja, ne? Eigentlich fällt da die Entscheidung schon relativ hart, leicht leider hart, auf, ne? Kramaric. Aber ich bin bei dir. Verkauft man ein Undav nur, weil man jetzt unattraktive Matchups irgendwie sieht? Macht man nicht, ne? Aber es kann sich wahrscheinlich jetzt nach 6 Spieltagen auch keiner erlauben, beziehungsweise es hat wahrscheinlich noch so gut wie kein Undav-Besitzer so ein Team aufgebaut, dass man den halt dann auch gegen Bayern mal draußen lässt. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Also du musst den wahrscheinlich aufstellen und läufst sehend in das Unheil rein, weil du weißt, okay, der wird dir wahrscheinlich 50 Punkte machen, aber ich kann ihn nicht verkaufen, ich kann es nicht übers Herz bringen. Genau. Aber hätte ich die Wahl so, wäre Undav jetzt auf dem Markt und Kramaric, ich glaube, dann würde ich mich für Kramaric entscheiden und Undav durchlaufen lassen, aber wenn du Undav-Besitzer schon mal bist, dann verkaufst du ihn nicht. Ne?
Verkaufst ihn nicht. Schon du tough. Hast ja immer noch das Kiel-Spiel dazwischen, ja, da wird es ja auch nochmal eine schöne Punktebombe geben und auch wieder Motivationsschub für die Stuttgarter. Und wer weiß, vielleicht nochmal so ein Unentschieden gegen ein Top-Team, ja, sie sind ja auch ein Top-Team, also wir wollen sie jetzt hier nicht schlecht reden, um Gottes Willen, wir wollen einfach nur für Sensibilität sorgen, ja, dass man hier nicht mit Overpace in irgendwelche Undavs reinballert, in irgendwelche Stillers reinknallt und irgendwelche Mittelstädts dafür unglaublich viel Geld sich da jetzt ins Team holt in der Länderspielpause. Seid da etwas vorsichtiger, aber trotzdem immer noch, ich bin stolz, wenn ich einen Undav im Team hätte, ja, und den würde ich auch niemals verkaufen.
Und man darf auch nicht vergessen, nach dem Kielspiel geht es gegen Leverkusen, die defensiv sich auch wirklich viele Gegentore fangen. Ne? Da ist ein Undav auch immer in der Lage, gegen Leverkusen seine Tore zu machen. Also
aber es ist nun mal jetzt auch so, dass Hoffenheim und Wolfsburg einfach geilere Restprogramme haben. Und das ist das Argument, dann zu sagen, dann lieber doch jemanden von denen und vielleicht in der Matchday-Challenge, ja, dann eher Wolfsburger oder Hoffenheimer zu gehen. Ne?
Wir müssen in 4 Wochen wirklich mal eine Hochrechnung machen. Kramaric-Punkte aus den 4 Spielen mit den Undav-Punkten aus den 4 Spielen vergleichen und vielleicht können wir dann da so ein bisschen sehen, ob wir wirklich jetzt mit unseren Aussagen hier und heute recht behalten haben.
Thesenpolizei. So, steht schon wieder die Polizei hier vor der Tür. Gibt's ja gar nicht. Und wo kommen die immer hin? Zu irgendwelchen Sorgenkindern, ja? Wenn die Erziehung schiefgelaufen ist. Lass uns mal über die Kickbase-Erziehung von Leroy Sané sprechen. Zum Abschluss nochmal ihn in den Vordergrund rücken. Was mache ich verdammt nochmal mit Sané? Ich kenne so viele, die ihn schon verkauft haben. Es gibt so viele, die sagen, ich behalte ihn, ich ziehe den durch. Es gibt noch irgendwelche Sonderpokale bei uns in unserer Liga. Da werden wir irgendwie noch mit privater Auslosung Pokal-Matchups durchziehen. Und da wird der sicherlich dann irgendwann wieder gut performen. Und dann habe ich zumindest mal safe in Sané mit dem Team, um dann nochmal ein paar Punkte im Pokal mitzunehmen und vielleicht nochmal einen kleinen Preis in meiner privaten Liga. Aber was Was machst du?
Ja, es ist unfassbar schwer. Also ich glaube, dass jetzt auch die letzten Sané-Besitzer Anfang dieser Länderspielpause gemerkt haben, ey, das ist alles so vage mit ihm, das ist alles so ungewiss, dass dann auch viele wirklich jetzt die Reißleine endgültig gezogen haben, was man auch daran sieht, dass er jetzt knapp 600.000 am Tag sinkt. Ich glaube, dass viele gesagt haben, ey, diese Länderspielpause, er muss weg, das tue ich mir nicht mehr an. Er hat einen Marktwert von ungefähr 26 Millionen immer noch. Wir können mal auf seine bisherigen Leistungen diese Saison schauen. Das war einmal am vierten Spieltag beim 5:0 in Bremen, kam er 22 Minuten zum Einsatz und am fünften Spieltag beim 1:1 Unentschieden gegen Bayer Leverkusen kam er 19 Minuten zum Einsatz. Mhm. Jetzt gegen Frankfurt vor der Länderspielpause kam er gar nicht zum Einsatz. Ist es schwer. Er hat einfach das Problem, dass er verletzt war in der Sommervorbereitung, dass er verletzt von der Europameisterschaft zum FC Bayern zurückgekommen ist, dann auch, glaube ich, operiert werden musste und sich so halt nicht in den Vordergrund spielen konnte, sich nicht dem neuen Trainer Kompanie präsentieren konnte und diese Verletzung auch mit in die laufende Saison genommen hat. So, und dann gab es Spieler wie Olise, der gekommen ist und sofort eingeschlagen ist. Dann gab es einen Serge Gnabry, der die Sommervorbereitung für sich genutzt hat, sich Kompanie präsentieren konnte und es bis dato ja auch in den Bundesligaspielen überragend gut gemacht hat. Das heißt, wir sprechen hier von zwei Flügelspielern, eben dieser Position, die auch Sané bekleidet, die es bis jetzt perfekt gemacht haben. An denen ist einfach faktisch momentan kein Vorbeikommen. So, und dann hast du noch einen Tell, der über den Flügel kommt. Dann hast du noch einen Coman, der geblieben ist und auch schon seine Minuten bekommen hat, auch schon Startelf-Einsätze bekommen hat, auch seine Einsätze kriegt. Das heißt, es ist unfassbar viel Konkurrenz auf den Flügeln beim FC Bayern. Und du hast halt mit Gnabry und Ulis zwei Spieler, die es bis hierhin perfekt machen. So, und da hat Sané einfach keine Schnitte bis jetzt. Er muss über diese Kurzeinsätze, über die Joker-Einsätze, muss er Akzente setzen. Aber solange er da nicht überzeugt und seine Scorer liefert, warum sollte Kompanie darüber nachdenken, Sané mehr Minuten zu geben? Das macht ja keinen Sinn. So, er will ja auch Erfolg haben. Und Gnabry, Ulis, die versprechen momentan in ihrem Fitnesszustand, in ihrem Flow, in dem sie sind, einfach ein höheres Erfolgsversprechen als Sané.
Ja.
Klar, die Länderspielpause jetzt, die kommt ihm sicherlich zugute. Er kann an seiner Fitness arbeiten, er kann an seinem Rhythmus arbeiten, er kann mit Kompanie arbeiten und diese ganze Philosophie von Kompanie einstudieren, adaptieren. Aber es ist halt kein Wettkampfniveau. Er ist halt an derselben Straße im Training mit 5 Leuten, weil der Rest auf Länderspielreise ist.
Mhm.
Klar, seiner Fitness schadet es nicht, aber ob er sich da so präsentieren kann, was das Spielerische angeht, sei mal dahingestellt. Das heißt, er muss über den laufenden Liga- und Champions-League-Betrieb irgendwie in den Flow kommen und ich bin mir sicher, dass er das nicht wirklich schaffen wird bis zur Winterpause.
Was ist deine Prediction? Wie viele Punkte? Wie ist der Punkteschnitt bis zum Winter?
Boah, es ist unfassbar schwer, das einschätzen zu können, aber ich würde sagen, Sané kommt auf so einen 85er, 90er Schnitt.
Hm.
Das sind jetzt noch, wie viele Spiele haben wir jetzt? 6? Es sind jetzt noch 9 Spiele, oder?
Bis zur Winterpause, ich glaube Spieltag 16, oder?
Nee, 15, oder? 15 Spieltage oder 15, werden gespielt.
Ja, ja, genau.
Hm. Wir haben jetzt 6 hinter uns, sind noch 9, ne?
Mhm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9.
Ja. 9 Spieltage? Boah, ich weiß es nicht. Also, wenn er an diesen 9 Spieltagen 3 meiner Startelf steht, sage ich, ist schon viel.
Ja, bin ich bei dir.
Ich glaube, dass Sané ein Spieler ist, mit dem verbrennst du dir aber mal mächtig die Finger bis zur Winterpause. Hm. Ich glaube, das ist ein Kandidat für die Rückrunde.
Hm.
Ich würde mir den.
Ich auch schon von vielen gehört. Ja,
ja, ich aber würde mir den jetzt in der Hinrunde entschuldigen.
Nee, nee, wenn du ihn hast, weg, ne?
Melo, das sind 26 Millionen. Das ist echt eine Stange Geld.
Ja, das ist so.
Meine gut, und wenn ich für die 26 Millionen mir einen Amura holen kann, von einem Konkurrenten oder so, ey, mit Kusshand, sofort. Will keine Sekunde zögern.
Ja.
Hast du noch was zu ergänzen? Wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, was willst du da großartig ergänzen? Der ist einfach ein arschgekniffener Name. Was willst du machen? Ja.
Er hat halt wirklich so, dieses Pech, ne,
das dass
er
Pech damit einfach, dass die anderen so gut performen.
Ja, und dass er keine Chance hatte bis jetzt, sich irgendwie zu präsentieren durch seine Verletzung.
Genau, ja. Genau. Aber du hast es auch gerade treffend gesagt, diese Kompaniespielweise, das zu verinnerlichen und da zu versuchen, sich da einzubringen, das war sowieso immer eine große Schwäche von Sané, meiner Meinung nach, sich solche Systeme dann irgendwie einzubringen. Und wir kennen es ja, wir diskutieren jede Saison über ihn und seine, wie soll ich sagen, seine Eigenschaft, ja, wenn mal irgendwas ist. So,
Schwankungen,
genau,
ne?
Exakt, ja, genau. Und dann wieder einen Kopf hängen zu lassen und so und dieses Tröge immer dann über den Platz da, und dann hat man wieder so eine Aktion nicht funktioniert und so. Kannst du dir bei der Leistungsdichte, die da bei den Bayern herrscht, kannst du dir das einfach nicht erlauben.
Ja, bin ich voll bei dir. Sané ist halt auch so ein Spieler, was ist so seine größte Stärke? Wahrscheinlich sein Tempo.
Ja.
So wie Bayern aber unter Kompany spielt.
Ja.
Kommt der nie in Situationen, wo er sein Tempo mal ausspielen kann, weil die ja das Spielfeld ja so eng machen und so weit vorne raufschieben, dass sich gar keine hinter der Verteidigung gar keine Räume mehr ergeben, sondern du musst halt dann Tiki-Taka spielen um den 16er herum, bis dann die Lücke da ist.
Ja.
Und da ist halt ein Gnabry und ein Ulis mit der Dribbelstärke, mit den technischen Fähigkeiten, die sie besitzen, sind die einfach viel besser geeignet als so ein Sané, der halt mit seinem Tempo kommt und es nicht ausspielen kann. Das heißt, ich stelle halt auch so ein bisschen in Frage, ob Sané der geeignete Spielertyp für das Kompany-System ist.
Ja.
Klar, er ist auch gut am Ball, brauchen wir nicht drüber reden, und er hat auch eine enge Ballführung und kann auch mal 3-4 Spieler aussteigen lassen auf engem Raum. Steht alles außer Frage, aber ich glaube, dass sich da so ein Ulis und ein Gnabry dann doch nochmal besser eignen und somit dann auch weitere Pluspunkte haben im Vergleich zu Sané. Mhm. Sehr schwer. Bis zur Winterpause. Also ich habe auch in einer Fragerunde vor ein paar Tagen geschrieben, solange ich nicht sehe, dass Gnabry ein Spiel für den FC Bayern spielt und ein Tor schießt oder eine Vorlage macht, einen grünen Balken holt, würde ich nicht auf die Idee kommen, den zu holen. Ich muss erst Scorer sehen, um ansatzweise darüber nachzudenken, ihn bis zur Winterpause zu holen.
Wenn wir nochmal bei den Bayern bleiben, ne? Wie schätzt du das Thema Tell Coman ein? Also wenn wir mal dieses Dreigestirn da jetzt auf, ich sag mal, Rang B, Sané, Tell, Coman nochmal sehen, wer von den dreien hat denn dann eher die Chance, mehr Spielzeit zu bekommen? Ist es ein Tell? Ist es ein Coman? Was mit Müller? Hat er auch gut gemacht am letzten Spieltag wieder. Den gibt's ja auch noch. Zwar nicht auf den Außen, aber ist halt immer noch einer, der dann wahrscheinlich eher mal eben reinkommt, um mal ein bisschen was abklatschen zu lassen.
Boah. Bei Coman habe ich auch so ein paar Fragezeichen. Ich meine, er hat 58 Minuten beim 5:0 in Bremen gespielt, stand an der Startelf und hat keinen Scorer geliefert. Also er war an keinem Tor direkt beteiligt. Das heißt, der hängt auch so ein bisschen in der Luft. Also man merkt schon den Impact von Ulis. Kriegen
die halt mal die Chance, ne?
Genau, es geht alles über diese Ulis-Seite, ne? Was halt echt heftig ist. Und ich habe auch so das Gefühl, dass so Kane und Ulis sich auch so ein bisschen suchen und sich da auch so ein Duo findet.
So wie Simon Omelo.
Dann noch zusammen mit Musiala. Ich glaube, dass so Ulis, Kane und Musiala, die werden da so ein bisschen dieses Dreieck bilden und alle anderen sind dann ein bisschen so so Randstatisten. Und da zähle ich halt Coman auch irgendwie zu. Also er bekommt, glaube ich, von Sané, Tell und ihm halt, würde ich sagen, schon noch die meiste Spielzeit. Aber ist es dann qualitativ hochwertige Spielzeit? Das sei mal dahingestellt, ob das dann auch einen Marktwert von 17 Millionen ist ja sogar jetzt nur noch wert, rechtfertigt. Was mich so ein bisschen wundert, dass Sané einfach fast 10 Millionen teurer ist als Coman, obwohl der noch keine Minute gespielt hat, gefühlt. Coman ist für mich jetzt auch kein Go-To-Guy. Und Tell ist halt, man redet immer davon, der hat viel mehr Spielzeit verdient, weil er echt ein super Spieler ist. Aber wo soll die Spielzeit herkommen? Bayern hat so ein Überangebot auf dieser Position, das ist mir viel zu viel Kopfschmerz. Also ich bin so weit, dass ich sage, ey, nur Gnabry und Ulis und alles andere, ey, Finger weg. Hm. Oder?
Bin ich 100% bei dir. Also, sehr obvious.
Ja.
Aber es gibt halt eine Menge Sané-Fanboys und Fangirls, ja, die bleiben dann bei ihm, dann sollen sie es auch machen, aber sich dann im Nachgang nicht beschweren.
Wir sitzen hier jeden Sommer in der Nachbesprechung der Saison und wundern uns immer wieder aufs Neue, warum es Sané in die Top 10 der Kickbase-Spieler geschafft hat.
Genau.
Also, es kommt ja auch nicht von ungefähr. Er holt ja schon halt irgendwie auch seine Punkte, aber die Voraussetzungen dieser Saison sind nochmal komplizierter als in den Jahren zuvor.
Ja, hätte ich auch gar nicht gedacht, ne? Wirklich. Auch mit Gnabry andersrum, ja, dass der so konstant bis zum 6. Spieltag hin auch so gut punktet und so gut performt. Ja.
Ja.
Okay. Siehste, das war's auch schon wieder für diese Episode, mein lieber Simon. Haben auch wieder eine ganz gute Länderspielpausen-Episode reingebracht und die Expertise kommt dann versprochen am Mittwoch in der Episode, wenn der Mats dann mit uns gemeinsam unter anderem auch über Sané dann diskutiert, weil mit ihm gehen wir dann auch über solche Namen wie Ulis und das Spielsystem der Bayern und diese Mega-Performance, die die da ablegen und einfach, wer fällt da vom Raster und warum? Ja, das sind die Dinge, die besprechen wir dann alle mit Mats, der dann auch nochmal eine andere Sicht der Dinge und eine mal analytischere Brille und Sichtweise mit reinbringen kann in die Diskussion. Ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist hier, Simon. Und hab ein schönes Wochenende, mein Lieber. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin wieder zu Hause und freue mich auf die nächste Woche, dass wir dann mit Mats endlich auch mal Expertise in den Podcast holen.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.